Christus spricht: Ich war tot und siehe, ich bin lebendig von Ewigkeit zu Ewigkeit und habe die Schlüssel des Todes und der Hölle. Mit diesen Worten aus der Offenbarung begrüße ich Sie, begrüße ich euch alle zu unserem Gottesdienst heute am Ostersonntag. Der Herr ist auferstanden. Halleluja. Fürchtet euch nicht. Ich habe überlegt, wie es sein wird oder wie es wohl gewesen wäre, wenn ich heute Morgen auf dem Weg zum Gottesdienst in Werlau einige Leute getroffen hätte und hätte gesagt: Halleluja, der Herr ist auferstanden. Viele hätten mir möglicherweise zugerufen: Wahrhaftig, er ist wahrhaftig auferstanden. Einige möglicherweise hätten mich vielleicht für ein bisschen verrückt erklärt. Im Alter von 15 Jahren war es für mich diese Erkenntnis, die mich, glaube ich, bis zum heutigen Tage im Glauben durchgetragen hat. Damals ist meine Oma verstorben und mein Opa stand fest im Glauben. Und er hat mir das damals so als Teenager, als Jugendlicher vermittelt. Er war nämlich davon überzeugt, dass er seine Frieda, seine Frau, meine Oma, wiedersehen würde, wenn er sich auch einst verabschiedet. Und er war so fest überzeugt davon. Und die Grundlage dafür ist ja, dass Christus selbst auferstanden ist. Und mir hat das immer schon, auch wenn sich Freunde, Eltern, Familie sich schon früher verabschiedet hat, als man das normalerweise, also schon früher gestorben ist oder überhaupt gestorben ist, immer geholfen und durchgetragen. Das ist schön. Und ich freue mich, dass ich mich mit Ihnen heute gemeinsam zum Gottesdienst treffen kann, dass wir das feiern können. Der Herr ist auferstanden. Ja. Und ein bisschen soll es heute im Gottesdienst auch darum gehen, was denn wäre, wenn es nicht so wäre, wenn es nicht so gewesen wäre. Bevor wir gleich das erste Video hören und sehen, möchte ich mit dem auferstandenen Herrn Jesus sprechen und beten und bitte Sie, soweit möglich dazu aufzustehen. Herr Jesus Christus, wir danken dir für diesen Tag, den du uns schenkst. Danke, dass wir uns als Gemeinde, als Freunde treffen können hier zum Gottesdienst, dass wir deine Auferstehung feiern dürfen und können. So vieles ist uns, was uns Furcht bereitet. In unserem persönlichen Leben, in dem, was passiert im Moment in der Welt, in der Ukraine und überall sonst, wo Kriege sind. Und die kleinen Kriege, die wir in unseren Familien manchmal zelebrieren. Danke, dass du da bist. Danke, dass du in allem da bist, in unserem Glück und in unserem Leid, dass du uns durchträgst, durch das Leben und über dieses Leben hinaus uns eine Gewissheit gibst, dass du auch da bist, wenn wir hier irgendwann die Augen schließen. Mich persönlich tröstet das so ungemein, auch all diejenigen wiederzusehen, die ich vermisse. Danke, lieber Vater, danke, Herr Jesus Christus, dass du da bist. Lass uns etwas spüren in diesem Gottesdienst von deiner Gegenwart, von deinem Geiste. Und Herr Jesus Christus, sei besonders denen nahe heute. Einmal denen, die nicht mehr zum Gottesdienst kommen können, die diese Gemeinschaft nicht mehr so miterleben können und vielleicht nur noch vor einem Computer oder vor dem Fernseher den Gottesdienst erleben dürfen und nicht mehr diese Gemeinschaft haben können. Sei auch ihnen nahe, begegne ihnen. Und begegne auch den Menschen, die das nicht oder noch nicht glauben können, dass du wahrhaftig bist, dass du lebendig bist, dass man sich mit dir unterhalten kann, dass du nicht ein fremder, unbekannter Gott bist, sondern dass du Mensch geworden bist, dass man mit dir reden kann, dass man sich dir anvertrauen kann. Danke, dass du mitten unter uns bist, jetzt in diesem Gottesdienst. Amen. Osterlicht. Auch in diesen Tagen sind Menschen auf dem Weg zu Gräbern. Mitten im Leben sind wir vom Tod umgeben. Geliebte, Kinder, Eltern sterben, oft jäh und zu früh. Kriege werden geführt. In hasserfüllter Verblendung vertreiben die einen die anderen. Und wer sollte darin einen Sinn entdecken? Wir aber bezeugen mit Maria Magdalena und den anderen Gläubigen die Auferstehung des Herrn. Ostern feiern wir als Hochzeit der erneuerbaren Kräfte und des gestärkten Mutes. Es ist das Fest der Hoffnung, die uns trägt. Christus ist uns vorausgegangen in das Unvergängliche, das ewige Leben, das Gott schenkt. Und wie Gott seinen eigenen Sohn freisprach, so auch uns. Wir glauben Gott, der dem Tod die Macht nimmt. Und wir vertrauen Jesus, dem Auferstandenen. Wir verzagen nicht angesichts des Dunkels in der Welt, sondern gehen mit dem Licht, das Christus angezündet hat, durch unsere Zeit. Mitten unter uns ist seine Kraft mächtig. Ich hoffe, wir spüren etwas davon. Ich lese aus Lukas 24 die Auferstehung. Früh am Sonntagmorgen gingen die Frauen zum Grab und brachten die Öle mit, die sie vorbereitet hatten. Sie sahen, dass der Stein, der den Eingang verschlossen hatte, weggerollt war. So gingen sie in die Grabhöhle hinein, konnten aber den Leichnam von Jesus, dem Herrn, nicht finden. Sie waren ratlos und überlegten, was geschehen sein konnte. Plötzlich standen zwei Männer in strahlenden Gewändern neben ihnen. Die Frauen erschraken und verneigten sich vor ihnen. Da fragten die Männer: Warum sucht ihr den Lebenden bei den Toten? Er ist nicht hier. Er ist auferstanden. Erinnert ihr euch nicht, wie er euch in Galiläa sagte, dass der Menschensohn in die Hände sündiger Menschen übergeben und gekreuzigt werden muss und dass er am dritten Tage wieder auferstehen wird? Da erinnerten sie sich, dass er das gesagt hatte. Sie liefen schnell zurück, um den 11 Jüngern und allen anderen zu berichten, was geschehen war. Die Frauen, die zum Grab gegangen waren, waren Maria Magdalena, Johanna und Maria, die Mutter von Jakobus, und mehrere andere. Sie erzählten den Aposteln, was geschehen war. Doch für diese klang die Geschichte völlig unsinnig. Deshalb glaubten sie ihnen nicht. Nur Petrus lief trotzdem zum Grabe, um nachzusehen. Dort angekommen, beugte er sich vor, um einen Blick hineinzuwerfen und sah die losen Leinentücher. Dann ging er weg und fragte sich verwundert, was geschehen war.
Es ist für dich am Kreuz geschehen, für dich und mich auf Golgatha. Aber heute ist Ostern. Heute ist Ostern. Heute leben wir von dem, dass es eben nicht nur einen Anfang gibt, nicht nur diesen allerersten Schritt, der deutlich macht, ja, es ist etwas für mich geschehen, sondern jetzt haben wir die Situation, Jesus lebt. Und das ist etwas Neues, etwas, was weit über das andere hinausgeht. Er ist wahrhaftig auferstanden. Es ist gar nicht so einfach, diese Botschaft Menschen in unserer heutigen Zeit weiterzugeben. Denn Dieter hat das schon gesagt, wenn er das hier im Dorf erzählt hätte, ich glaube, das Verhältnis wäre ein bisschen anders, als du es eben dargestellt hast. Die Zahl derer, die dich für verrückt gehalten hätten, wäre größer als die andere. Und das ist das, was wir heute haben. Das ist das, womit wir heute leben und mit dem wir umgehen. Vor ungefähr, 90 Jahren etwa, hat ein englischer Schriftsteller, jemand, den ich sehr mag, ein sehr, sehr kluger Mann, Bücher angefangen zu schreiben für Kinder. Und das, obwohl er weder Vater noch Onkel noch sonst etwas war, sondern er hat einfach Bücher geschrieben, wo er sich gesagt hat, wie kann ich diese schwierige Botschaft Gottes auch Menschen, Kindern weitervermitteln, die nicht mal wir Erwachsenen so richtig verstehen. Und hat damit diese Narnia-Märchen oder Geschichten geschrieben, in denen er in jedem dieser einzelnen Bände verschiedene geistliche Elemente eingepackt hat. In eine fantastische Geschichte. Das war so das zweite Hobby von diesem Literaturwissenschaftler, C.S. Lewis. Und bei dieser Geschichte von Narnia ist es in diesem Haupt- oder erst am ersten erschienenen Band, auch wenn der zeitlich nicht am Anfang liegt, so, dass es ein Gesetz gibt, ein Gesetz in diesem Land Narnia. Und dieses Gesetz besagt, dass jeder Verräter, also jeder, der etwas wirklich Gravierendes falsch gemacht hat, der gehört der weißen Hexe, die zu dieser Zeit das Land beherrscht. Um Edmund, eines der Kinder, die aus der menschlichen Welt in dieses Land Narnia hineingekommen sind, zu retten, lässt sich Aslan, derjenige, der stellvertretend immer wieder in diesen Büchern für Jesus steht, tatsächlich von dieser Hexe und ihren Untertanen gefangen nehmen und töten. Die Hexe denkt, dass jetzt wohl niemand mehr die anderen retten könnte, wo ihr mächtigster Beschützer ausgeschaltet worden ist. Doch dann passiert es. Mitten in der Nacht, der Steintisch, auf dem Aslan ermordet wurde, bricht in zwei, der Löwe erwacht zu neuem Leben. Und etwas später wird dann erklärt, warum das so sein muss. Er sagt, es gibt ein viel, viel älteres Gesetz, was die Hexe nicht kennt. Und dort ist festgelegt, dass jemand, der unschuldig stirbt, niemals im Tod bleiben kann. Wer unschuldig stirbt, kann niemals im Tod bleiben. So versucht C.S. Lewis auch schon für Kinder diese Botschaft vom stellvertretenden Sterben und Auferstehen Jesu zu erläutern und verständlich zu machen. Jemand, der unschuldig stirbt, kann nicht im Tod bleiben, oder? Das Leben bricht sich Bahn. Das ist unsere Osterbotschaft. Jesus, der unschuldig war und trotzdem unsere Schuld auf sich genommen hat, also all das, was uns als Menschen so eingefallen ist im Laufe der Zeit, wo wir ohne den Willen Gottes gehandelt haben. Was wir getan haben, ohne dass er das wollte oder dass es für richtig oder für gut von ihm empfunden wurde. Für all das, wo wir ihm also ungehorsam waren, stirbt Jesus. Nimmt das mit, damit es vergeben werden kann. Und deswegen war es eigentlich klar. Nicht nur, weil Jesus das vorhergesagt hat, sondern es war klar, dieser Tod konnte nicht endgültig sein. Aber niemand von seinen Jüngern, niemand von denen, die 3 Jahre lang mit ihm unterwegs gewesen sind, haben wirklich geglaubt, dass es passiert, obwohl Jesus es mehrmals gesagt hat. Wisst ihr, wer die einzigen waren, die es geglaubt haben? die hohen Priester. Nicht, weil sie an Jesus geglaubt hätten, sondern weil sie Angst hatten, dass das, was er sagte, Wirklichkeit würde. Und deswegen stellen sie Wachen an ein Grab, damit er ja nicht aufersteht. Überlegt euch das mal. Das ist die Situation. Schon damals. Die Leute haben Jesus gesehen, die haben ihn erlebt, die haben mitgekriegt, der kann Kranke heilen. Der hat kurz vorher den Lazarus zum neuen Leben erweckt. Und da, als er gestorben ist, kann das doch nicht weitergehen. Wer soll jetzt noch helfen? Das war die Situation der Jünger damals. Und in diese Situation hinein lesen wir dann die Ostergeschichte oder den Text, um den es mir heute Morgen geht, aus dem 1. Korintherbrief, Kapitel 15, die Verse 19 bis 28. Das Leben bricht sich Bahn. Wenn die Hoffnung, die Christus uns gegeben hat, nicht über das Leben in der jetzigen Welt hinausreicht, dann sind wir bedauernswerter als alle anderen Menschen. Doch es verhält sich ja ganz anders. Christus ist von den Toten auferstanden. Er ist der Erste, den Gott auferweckt hat, und seine Auferstehung gibt uns die Gewähr, dass auch die, die im Glauben an ihn gestorben sind, auferstehen werden. Der Tod kam durch einen Menschen in die Welt, und entsprechend kommt nun auch durch einen Menschen die Auferstehung der Toten. Genauso wie wir alle sterben müssen, weil wir von Adam abstammen, werden wir lebendig gemacht, weil wir zu Christus gehören. Aber das geschieht nach der von Gott festgelegten Ordnung. Zuerst ist Christus auferstanden, als nächstes werden, wenn er wiederkommt, die auferstehen, die zu ihm gehören. Und dann wird Christus die Herrschaft Gott dem Vater übergeben, dann, wenn er allen gottfeindlichen Mächten, Kräften und Gewalten ein Ende bereitet hat. Dann ist das Ziel erreicht. Denn Christus muss so lange herrschen, bis Gott ihm alle seine Feinde unter die Füße gelegt hat. Der letzte Feind ist der Tod, aber auch ihm wird schließlich ein Ende bereitet, denn es heißt in der Schrift, alles hat Gott ihm unter die Füße gelegt. Ausgenommen von diesem alles ist natürlich der, der Christus zum Herrscher über alles gemacht hat. Und wenn an alles unter die Herrschaft von Christus gestellt ist, wird er selbst, der Sohn, sich dem unterstellen, der ihn zum Herrn über alles gemacht hat. Und dann ist Gott alles in allen. Soweit der Text für heute Morgen. Der Text aus diesem Kapitel 15 aus dem 1. Korintherbrief, wo sich Paulus ganz, ganz deutlich mit dieser Situation auseinandersetzt, dass es schon damals Menschen gab, die Probleme damit hatten zu glauben, dass jemand, der gekreuzigt wurde, der am Kreuz gestorben ist, nachweislich gestorben ist, wieder zu neuem Leben auferweckt werden kann. Und dementsprechend, was das für uns bedeuten soll. Wenn Paulus an diesen Abschnitt rangeht, fängt er mit etwas an, was für uns eigentlich gar nicht mal so oft so nachvollziehbar ist. Aber Paulus argumentiert nicht immer theologisch, sondern manchmal auch philosophisch. Und das tut er auch in diesem Zusammenhang. Bei den Korinthern, vorher hat er es bei den Menschen in Athen getan, aber an verschiedenen Situationen, besonders bei gebildeten Menschen, auch damals schon, muss er das tun. Und es ist schon interessant, wenn ich mir das überlege, 20 Jahre nach Ostern, also nach dem Ostern, wo Jesus auferstanden ist, 20 Jahre danach gibt es eine ganze Reihe von Menschen, auch in den christlichen Gemeinden, die nicht mehr glauben, dass es eine Auferstehung von den Toten gibt. Nur 20 Jahre später. Kein Wunder, dass wir heute 2000 Jahre später schon ziemlich alleine gelassen sind mit denjenigen, die das überhaupt noch für denkbar, für möglich halten. Und in diesem Zusammenhang macht Paulus jetzt etwas deutlich, was ganz, ganz wichtig ist, indem er schreibt, wenn das nicht so wäre, wenn wir nicht auferstehen würden, wenn Jesus nicht auferstanden wäre, wenn das, was sich daraus ergibt, nicht wahr ist, dann macht das Leben für uns als Christen überhaupt keinen Sinn. wenn die Hoffnung, die Christus uns gegeben hat, nicht über das Leben in dieser jetzigen Welt hinausreicht, dann, so schreibt er, nicht habt ihr Pech gehabt, sondern dann sind wir bedauernswerter als alle anderen Menschen. Dann seid ihr ganz schlicht und ergreifend blöd. Wenn das nicht stimmt. Und das ist genau die Argumentation, um die es Paulus in diesem Abschnitt geht. Aber warum? Was schadet das einem Christen, wenn er an den auferstandenen Christus glauben sollte, auch wenn der gar nicht auferstanden wäre, wenn es ihn gar nicht geben würde? Warum wären denn Christen bedauernswerter als alle anderen Menschen? Dafür gibt es ein paar Gründe. Zum einen die Hoffnung, die unser Leben ausmacht, dass wir sagen, Gott wird am Ende unseres Lebens, am Ende des Lebens auf dieser Erde, alles zu seinem Recht verschaffen. Er wird uns zu sich holen, er bereitet jetzt schon eine Wohnung für uns vor und so weiter, nach dem Tod geht es weiter für uns. All das wäre Einbildung, Täuschung und wir würden einem Lügner glauben, jemandem, der die Unwahrheit sagt. Das wäre das eine. Das zweite, wir würden Hilfe von jemandem erwarten, den es in Wirklichkeit gar nicht gibt. Denn er ist ja gestorben. Wenn das so wäre, dann würden wir alles, was wir tun heute, wirklich selber machen, aus eigener Kraft. Oder das Dritte. Wir erwarten heute, dass es eine gerechte Beurteilung unseres Lebens nach unserem Tod geben wird und leben entsprechend auf dieser Erde. Das heißt, als Christen gönnen wir uns manche Freiheiten nicht, weil wir wissen, dass sie einfach unser Verhältnis zu Gott trüben. Und das wäre ja dann völliger Unsinn. Wir würden an andere Menschen denken, statt an uns selbst. Was soll das? Es geht doch dann nur darum, dass wir möglichst weit kommen. Aber wir wissen auf der anderen Seite genau, was passiert mit Menschen, die glauben, dass sie der Maßstab des Lebens sind. Dass niemals jemand ihnen sagen wird, das, was du da gemacht hast, war Völkermord. Um nur mal ein Beispiel zu nennen. Dahin kommen Menschen, wenn sie das nicht glauben. Aber ist das alles? Ist das der Grund, weshalb wir glauben sollten? Oder gibt es da vielleicht noch mehr? Und das möchte ich behaupten, ja. Ich glaube, es gibt noch mehr, aber auch das fängt wieder bei Jesus an, fängt wieder Ostern an. Die Auferstehung Jesu ist der Beweis Gottes dafür, dass es für unser Leben etwas gibt, was unser Leben komplett verändert. Und das, was unser Leben komplett verändert, ist Vergebung. Vergebung. Wisst ihr, was es heißt, wenn zwei Menschen, die sich gut kennen, über einen langen Zeitraum nebeneinander herleben und nicht mehr bereit sind, sich zu vergeben? Wie sich das auswirkt? Was das bedeutet? Wie kaputt das einem machen kann? Aber ich könnte jetzt sagen, wofür muss Jesus gelebt haben und mir vergeben haben, damit ich meinem Bruder, meiner Schwester, meinem Arbeitskollegen oder wem auch immer vergeben kann? Wisst ihr warum? Weil Vergebung absolut unnatürlich ist. Natürlich ist, ich drehe mich um mich selbst. Ich lebe für mich, damit es mir möglichst gut geht. Was hat das mit Vergebung zu tun? Auch noch manches, aber trotzdem. Warum sollte ich dem anderen vergeben? Dem anderen was Gutes tun? Warum? Wenn ich Egoist bin, warum sollte ich das tun? Achtet mal auf den Unterschied zwischen Ländern, die einen christlichen Hintergrund haben. Ich sage das mal nur so ganz banal. Die einen christlichen Hintergrund haben, wie man da mit Menschen umgeht und wie man mit Menschen umgeht in einem Land, wo es diesen christlichen Hintergrund überhaupt nicht gibt. Achtet mal drauf, wie die einen und wie die anderen mit Menschen umgehen. Immer gibt es Fehler, immer gibt es Menschen, die absolut auch das Falsche tun. Aber es ist ein großer Unterschied. Und ich sage euch ganz ehrlich, ich möchte heute nicht in Russland leben und auch nicht in der Ukraine und nicht im Iran und nicht in China und erst recht nicht in Nordkorea. Ich möchte nicht in einem dieser Länder leben, sondern ich bin dankbar dafür, in einem Land zu leben, in dem das Christentum zumindest von seiner Geschichte eine große Bedeutung hat. Auch wenn diese Geschichte etwas nachgelassen hat, aber es ist immer noch die Reste davon zu spüren. Es ist uns bewusst, dass man Menschen in Not hilft. Es ist uns bewusst, dass wir nicht wie im Buddhismus weggucken, wenn Menschen in Not sind. Weil das mir nichts bringt. Wie kann ich jemandem helfen und damit verhindern, dass er seinen Fortschritt lebt? Der muss sein Leid auskosten, damit er im nächsten Leben vielleicht ein bisschen besser wird. Oder vom Islam gedacht. Wenn Gott einen Menschen straft, habe ich als Mensch nicht das Recht, da ihm etwas Gutes zu tun. Das ist nicht unbedingt das, was man im Großen und Ganzen zu hören bekommt, aber das ist das Herz aus diesen Religionen. Und das ist wichtig, dass wir das nicht aus den Augen verlieren. Und deswegen ist es wichtig für uns, dass wir kapieren, Vergebung unserer Schuld bewirkt eine Veränderung unseres Lebens. Unseres ganzen Lebens, schon hier auf dieser Erde, aber erst recht in Bezug auf das, was danach kommt. Aber wir brauchen das Wissen, dass es weitergeht, weil wir wissen, Gott wird für das Recht sorgen. Auch für das Unheil, was hier auf dieser Erde angerichtet wurde, kümmert Gott sich drum, nicht wir. Wir brauchen das nicht. Wir können es in seine Hände legen. Wir müssen nicht selbst hassen. Wir müssen nicht selbst vergelten. Dafür ist Gott zuständig. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir kapieren, es geht weiter. Weit über dieses irdische Leben hinaus. Und da sind wir bei dieser Auferstehung Christi. Und das begründet Paulus so schön hier in diesem Zusammenhang. Es verhält sich ja ganz anders. Christus ist von den Toten auferstanden. Er ist der Erste, den Gott auferweckt hat. Und seine Auferstehung gibt uns die Gewähr, dass auch die, die im Glauben an ihn gestorben sind, auferstehen werden. Der Tod kam durch einen Menschen in die Welt. Und ebenso entsprechend kommt es nun auch durch einen Menschen zur Auferstehung der Toten. Genauso wie wir alle sterben müssen, weil wir von Adam abstammen, werden wir alle lebendig gemacht werden, weil wir zu Christus gehören. Das Leben bricht sich Bahn. So wie Aslan in dieser Geschichte von Narnia nicht tot bleiben konnte, konnte auch der Gerechte nicht in der Sünde und im Tod bleiben. Das ging einfach nicht. Das Leben lässt sich nicht aufhalten, so wie eine Löwenzahnpflanze fast jede Asphaltdecke durchbrechen kann, sich zwischen Betonplatten Raum verschafft, was wir gar nicht immer mögen. So verschafft sich auch Christus das Leben Bahn. Er ist nicht aufzuhalten. Durch den Sündenfall wurde von den ersten Menschen der Tod in die Welt gebracht. Ja, alles veränderte sich dadurch. Die ganze Schöpfung geriet aus den Fugen, aus dem friedlichen Nebeneinander, wurde ein Kampf ums Überleben bei den Tieren und in etwas vermenschlichter Form auch bei uns Menschen. Und jetzt kommt der Schluss, den Paulus in der Weisheit und Einsicht Gottes daraus ziehen kann. Und er sagt, genauso wie damals durch einen Menschen dieser Tod in diese Welt hineinkommen konnte, so ist es möglich, dass durch einen weiteren, durch Christus, das Leben in diese Welt wieder hineingekommen ist. Diese Aussage, man könnte auch sagen, diese Behauptung von Paulus, die begründet er nicht. Er belegt sie nicht mal näher, sondern er stellt sie einfach so in den Raum und sagt, es ist so. Weiter vorne im Korintherbrief schreibt er, das Wort vom Kreuz ist für die einen Unsinn und für die anderen der Weg zum Leben. Das ist so. Das ist eine Tatsache. Er weiß, dass viele Menschen ihn nicht glauben, ihn deswegen ausgelacht haben, verachtet haben. Aber er weiß, dass es die Wahrheit ist. weil man sie an allen Ecken und Kanten im Reich Gottes nicht nur sehen, sondern erleben kann. Weil Gott eben nicht nur außerhalb von uns arbeitet, sondern auch in uns. Weil er uns Frieden geschenkt hat zwischen ihm und uns, weiß ich, es gibt das Leben. Weil er mir neue Hoffnung gibt, weiß ich, es gibt die Hoffnung. Ich spüre es doch. Ich erlebe es doch. Das war das, was ich am Freitag, Karfreitag schon gesagt habe, von dieser Aktion da am Mittwochabend in Essen. Da, wo Menschen erzählen, wie Gott in ihrem Leben wirkt, das ist ein Argument, was durch nichts außer Kraft gesetzt werden kann. Durch nichts. Weil ich es erlebt habe. Ich kann Argumente widerlegen. Ich kann Behauptungen auseinandernehmen. Aber das, was ein Mensch erlebt, kann ich ihm nicht wegnehmen. Und deswegen ist und bleibt das auch der Weg, mit dem wir heute in dieser Zeit das Evangelium weitergeben können, indem wir erzählen können, was wir mit Gott erlebt haben. Und wenn ich mir das angucke, wie im Laufe der Zeit das Evangelium weitergegeben wurde, gerade so die ersten Jahrhunderte, bevor das Christentum irgendwo zur Staatsreligion wurde, hat sich das Evangelium in kürzester Zeit in der gesamten römischen Welt und weit darüber hinaus ausgebreitet, ohne Gewalt, ohne Macht, ohne irgendwelchen Einfluss. Und trotzdem hat es die gesamte Welt verändert. Und ich benutze gerne dieses einfache Beispiel, ich habe es euch oft gesagt, es hat die ganze Zeitrechnung verändert. Weil wir rechnen die Welt nicht mehr wie früher nach menschlichen Herrschern, sondern in eine Zeit vor Christus und in eine Zeit nach Christus. Weltweit. Und wir merken, da muss doch etwas dahinter stecken. Dass auch bei den Christen viel Fehler gelaufen sind und auch Christen Gewalt später gebraucht haben, was absolut idiotisch war aus meiner Sicht, aber es ist nun mal so gewesen, ändert aber nichts an der Tatsache, dass es vorher auch anders ging und an anderen Orten auch heute noch wirklich anders geht. Und aus dieser Situation heraus, dass Paulus sagt, Christus ist auferstanden und deswegen macht unser Leben Sinn, denn es ergibt sich daraus, dass alle, die in Christus sind, die mit Christus sind, ebenfalls auferstehen werden. Ich lese nochmal diesen ganzen Abschnitt. Ich habe auf der Folie nur so die wesentlichen Aussagen aufgeschrieben, damit ich da nicht blättern muss und ihr die weiter vor Augen habt. Aber das geschieht nach der von Gott festgelegten Ordnung. Zuerst ist Christus auferstanden. Als nächstes werden, wenn er wiederkommt und auferstehen, die zu ihm gehören, die auferstehen, die zu ihm gehören. So ist richtig. Und dann wird Christus die Herrschaft Gott dem Vater übergeben. Dann, wenn er allen gottfeindlichen Mächten, Kräften und Gewalten ein Ende bereitet hat, dann ist das Ziel erreicht. Denn Christus muss so lange herrschen, bis Gott ihm alle seine Feinde unter die Füße gelegt hat. Der letzte Feind ist der Tod. Aber auch ihm wird schließlich ein Ende bereitet. Denn es heißt in der Schrift, alles hat Gott ihm unter die Füße gelegt. Ausgenommen von diesem Alles ist natürlich der, der Christus zum Herrscher über alles gemacht hat. Und wenn dann alles unter der Herrschaft von Christus gestellt ist, wird er selbst, der Sohn, sich dem unterstellen, der ihn zum Herrn über alles gemacht hat. Und dann ist Gott alles in allen. Das heißt, Paulus spricht hier von einer Reihenfolge. Christus ist der Erste, der komplett auferstanden ist. Alle anderen, die vorher oder auch in der Zeit danach von Gott zu neuem Leben erweckt wurden, sind ja irgendwann dann trotzdem wieder gestorben, außer Christus. Und deswegen ist er dieser Erste geworden. Und bei seiner Wiederkunft, so macht es Paulus deutlich, werden alle auferstehen, die zu ihm gehören. Auch das ist eigentlich klar. Danach wird Christus allen denjenigen Mächten, die sich gegen Gott gerichtet haben, ein Ende bereiten, bis zum Schluss auch der Tod besiegt ist, der ja durch die Situation im Garten Eden in die Welt hineingekommen ist. Dann gibt es keinen Ungehorsam Gott gegenüber mir. Also auch keinen Grund für den Tod. Und zum Schluss wird sich Christus dem Vater unterstellen, damit Gott alles in allem ist. Also klar, wer zu Christus gehört, wird nach ihm auferstehen. Er wird zu ihm kommen, in Ewigkeit mit Christus leben, bei ihm sein. Was dieser Text offen lässt, ich bin jetzt hier auch ganz offen, was dieser Text offen lässt und nicht erklärt, ist, was mit den Menschen passiert, die sich hier zu Lebzeiten nicht zu Christus bekannt haben. Das lässt dieser Text offen. Ob sie mit den gottfeindlichen Mächten vernichtet werden, ob sie gar nicht auferweckt werden oder, wie die Alphasöhner-Lehre, nachträglich sich irgendwo nochmal für Christus entscheiden können. Das, was wir wissen, ist das, was Paulus hier schreibt. Und das ist das, was entscheidend ist. Nämlich, dass jeder Mensch vor dem Richterstuhl Christi erscheinen wird und beurteilt wird nach seinem Leben. Und derjenige, der bereits mit Christus lebt, vor den stellt sich Christus hin und sagt, du gehörst zu mir. Ich habe für dich bezahlt. Durch dich, oder wir als Menschen können dann sagen, durch dich, Herr, gehöre ich dazu. Und der Vater sieht uns Menschen durch seinen Sohn. Das ist so dieses Wichtige, was wir hier haben. Und da ist es völlig egal, ob ein Mensch hier in dieser Umgebung aufgewachsen ist, vielleicht in einer christlichen Familie von klein auf alles Gute mitbekommen hat, vor manchem Schlimmen bewahrt wurde, wenn alles gut gegangen ist, oder ob ich irgendwo im entferntesten Busch aufgewachsen bin, ohne die Möglichkeit zu haben, großartig einen vernünftigen Hintergrund zu haben und trotzdem Christus begegnet bin, ob ich in einem Land wie dem Iran aufgewachsen bin, spielt alles keine Rolle. Wer zu Christus gehört, hat diese Situation für sich angenommen. Die Hoffnung, die Gott uns schenkt, die daraus entsteht, angenommen und kann sagen, ich weiß, wo mein Leben endet. Und das kann ich jedem anderen sagen. Ich weiß, wo mein Leben endet. Und wenn du diesen Weg gehst, gilt das für dich ganz genauso. Ich weiß nicht, was mit dir passiert, wenn du es nicht tust. Ich weiß es nicht genau. Das muss ich auch nicht wissen. Aber wer mit Christus lebt, wird mit ihm in Ewigkeit leben. Und das ist wichtig. Und dagegen gibt es einfach keine Argumente, weil es nicht mehr möglich ist. Und deswegen ist diese Hoffnung auf diese Auferstehung für uns so wichtig, denn sie verändert unser ganzes Leben. Sie verändert die Maßstäbe, das, was mir wichtig ist. Wenn ich mit Christus lebe, ist es mir wichtig, auch so zu leben wie er. Das heißt, nicht in erster Linie zu wissen, was richtig und falsch ist, wie das manche glauben, sondern zu wissen, was Liebe ist. Den anderen zu sehen als einen Mensch, der von Gott gewollt wird, von dem Gott sich wünscht, dass er seine Liebe annimmt und erkennt. Egal wie der andere heißt, wo er herkommt, wie er aussieht. Wenn ich mit Christus lebe, ist das mein Maßstab. Und ich erkenne mich selbst völlig anders. Ich bin nicht derjenige, der es geschafft hat, jetzt gut genug geworden zu sein, sondern ich bin derjenige, der einfach dankbar dafür ist, dass Gott es geschafft hat, mich dahin zu bringen, wo ich jetzt bin. Obwohl er mich kennt. Obwohl er meine Probleme kennt, meine Schwächen kennt, meinen Egoismus und alles kennt. Und trotzdem ist Jesus für mich gestorben und hilft mir weiter. Und dieses Bewusstsein für die Wahrheit verändert meinen Umgang mit Menschen, mit der Natur, mit anderen Strömungen und allem Möglichen. Wir müssen uns nicht gegen andere stellen, sondern wir können einladen und sagen, komm, Jesus ist nicht nur für mich gestorben, sondern auch für dich. Und das, was er getan hat, reicht auch für dich. Es lohnt sich. Amen. Jesus ist auferstanden. Er ist wahrhaftig auferstanden. Amen. Lasst uns miteinander beten. Ich bitte dazu aufzustehen. Lieber Vater im Himmel, ich danke dir dafür, dass du uns diese Gewissheit in unser Herz hineinschenkst. Dass es nicht nur etwas ist, was wir in deinem Wort lesen, obwohl das schon wichtig ist. Dass es nicht nur etwas ist, was uns andere erzählen, die das erlebt haben, sondern dass es etwas ist, was jeder von uns persönlich erleben kann. Ich bin von Christus angenommen. Er lebt in mir und mit mir. Durch seinen Geist wirkt er in mir. Er schenkt mir diese Gewissheit, dass ich sein Kind bin. Und er zeigt mir auch, was er von mir möchte und wie das Leben weitergehen kann. Herr, ich bitte dich darum, dass du uns das immer wieder bewusst machst und all unser eigenes Denken in unseren Kategorien, die wir uns gerne machen, unsere Schubladen, die wir gerne aufbauen. Ich bitte dich darum, dass du sie zerstörst und sie nicht mehr unser Leben behindern, sondern dass wir auf dich sehen, auf dich hören, dir vertrauen und von dir wirklich auch diese Kraft in Anspruch nehmen, die das neue Leben mit sich bringt. Diese Hoffnung, die einfach weiß, das, was im Himmel vorbereitet ist, wird auf dieser Erde so passieren. Weil es von dir kommt, weil du dahinter stehst und nicht wir. Das, was du uns ankündigst, wird kommen zur richtigen Zeit, am richtigen Ort. Auch wenn ich es manchmal gerne anders hätte. Aber du, Herr, bist derjenige, der da ist. Hilf uns dabei, dir zu vertrauen. Und das einfach wirklich alles in deine Hände zu legen. Uns nicht immer wieder selber zu versuchen, alles selbst zu richten. Menschen zu überzeugen, Menschen zu erdrücken oder sie dazu zu bringen, nach bestimmten Maßstäben zu leben. Herr, hilf uns wirklich auf dich zu sehen. Du hast dein Leben für uns gelassen aus Liebe. Lass uns lieben, dich und selbst. Und jeden Menschen, der um uns herum lebt, hilf uns dabei. Lass uns deutlich machen, was es bedeutet, dass die Auferstehung unser Leben verändert hat, uns Hoffnung gibt, weil du lebst. Danke dafür, dass du unser Gott bist. Und so bitte ich dich darum, dass diese Feiertage, dieses Ostern, nicht nur ein Fest ist, in dem man als Familien zusammen ist oder was gemeinsam erlebt oder frei hat, sondern dass wir uns wirklich dem öffnen, was es bedeutet, dass du neues Leben gibst, auch in uns und auch für die Menschen um uns herum. Danke dafür, dass du bei uns bist. Ich lobe und preise dich dafür. Danke von ganzem Herzen. Amen. Amen. Amen.